Es ist ganz interessant, wenn man dieses Kapitel 3. Mose 11 untersucht im Licht jetzt der neueren Forschung und Wissenschaft. Gerade dieser Ausspruch in Vers 6, und den Hasen, den er wiederkäut, aber ihr habt keine gespaltenen Hufe, unrein soll er euch sein, hat er viel Anlass zu Spott über die Bibel gegeben. Und ich weiß zum Beispiel von einem Tierarzt, der seinem gläubigen Vater gesagt hat, ich kann nicht glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Denn das ist ja ganz klar, dass der Hase kein Wiederkäuer ist, und trotzdem steht das so in der Bibel. Aber so kann jemand irren um den Preis seiner Seele. Erst 1880 ungefähr wurde zum ersten Mal in einer Tierärztezeitschrift das Wiederkäuen der Hasen zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben. Natürlich ist der Hase kein Wiederkäuer so wie die Kühe und die Ziegen. Die haben ja 4 Mägen. Und die Nahrung wird da durch diese 4 Mägen hindurch verarbeitet und wieder nach oben geführt, wieder zurückgeführt. Aber das sagt ja der Bibeltext auch nicht, dass der Hase 4 Mägen hätte. Und jedes Mal, wenn man einen Hasen schlachtet, kommt immer nur einer raus, das ist klar. Aber die Bibel sagt, dass er wiederkäut. Und nun hat man festgestellt, ja, tatsächlich die Hasen und auch die Kaninchen sind ja eng verwandt. Die scheiden grüne Kügelchen aus, die man zuweilen auch im Käfig sehen kann, aber normalerweise sieht man nur die braunen. Und die geben ja so viel Arbeit. Aber die stoßen die Nahrung ein erstes Mal aus, in Form von grünen Kügelchen, und die werden normalerweise gerade direkt an der Austrittsstelle abgenommen und nochmals gefressen. Und bei diesem zweiten Durchgang wird zum Beispiel Vitamin B herausgearbeitet. Und es ist eben so, dass eigentlich der Hasenmagen, der kann harte Gräser nicht richtig aufspalten. Und bei diesem zweiten Durchgang wird diese Zellulose aufgesplittert, die man beim ersten Mal nicht aufsplittern kann. Und dann beim zweiten Durchgang kommen dann die berühmten braunen Kügelchen. Nun ist es so, dass eben die Wissenschaft 3500 Jahre verschlafen hat. Denn Mose schreibt ja das 3. Buch Mose im Jahr 1605 vor Christus. Oder 4 vor Christus. Ja, und so hat die Wissenschaft das wirklich verschlafen. Es ist auch so, dass die Hasen das meistens nachts machen. Eben wenn auch die meisten Wissenschaftler normalerweise schlafen. Aber es ist wunderbar, wie es so dreht sich natürlich der Spieß. Die Wissenschaft hat sich so lange geirrt in dieser Sache, aber die Bibel hat das schon längst, klar, bezeugt. Es kommt dazu, bei den Säugetieren sind also die wiederkäuenden Spalthufe rein, und tatsächlich hat auch die Biologie des 20. Jahrhunderts festgestellt, dass diese Tiere ganz besonders resistent sind gegen Krankheitserreger. Was man ja bei den Schweinen nicht unbedingt sagen kann. Und darum, jede Frau, die Schweinefleisch brät, weiß, man muss das länger braten als Rindfleisch. Und das hängt eben nicht zuletzt zusammen mit den Krankheitserregern, die viel häufiger in Schweinefleisch vorhanden sind. Natürlich, die ganze Sache mit dem Rinderwahnsinn heute macht das Argument nicht ungültig, denn das ist ja im Prinzip nichts anderes als Folge des Menschenwahnsinns. Wir hätten den Rinderwahnsinn nicht, hätte man nicht begonnen, aus Geldgier den Kühen als Fressen anzubieten. Also der ganze Rinderwahnsinn kam ja dadurch, dass man Tierfutter diesen Grasfressern gegeben hat. Und dadurch wurde die Krankheit überhaupt so ausgelöst und in Verbreitung gebracht. Aber grundsätzlich gilt eben, das sind wirklich die idealen Tiere, wenn es um die Gesundheit geht. Dann ist klar, Aas wird ganz streng verboten und eben auch gerade die Tiere, die Aas fressen. Also ist ganz klar, wenn man schaut, welche Tiere sind rein, jetzt bei den Vögeln, muss man nur schauen, was fressen die reinen Vögel, was fressen die unreinen Vögel. Und dann sieht man genau, das hängt zusammen mit ihrem eigenen Speisezettel. Und das ist wieder eine Gesundheitsanweisung. Also Hühnerfleisch, Truthahn und so weiter, das war alles rein. Das fällt nicht unter diesen Katalog der unreinen Vögel. Ist aber eben auch Fleisch, das natürlich gesünder ist, als wenn man einen Geier, jetzt hätte ich fast gesagt, fressen würde. Ja, und dann ist es interessant, was da noch weiter gesagt wird im Umgang mit Aas. Ich lese mal Vers 32. Und alles, worauf eines von ihnen, es geht ja im Zusammenhang mit verschiedenen Tieren, wie auch zum Beispiel Mäuse, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden. Und wird unrein sein bis an den Abend, dann wird es rein sein. Es ist ja uns allen klar, dass tote Tiere, zum Beispiel eine tote Maus, dass die ganz gefährliche Bakterien entwickelt. Und wenn das eben in Kontakt kommt, ein solches Aas mit Holzgerät, mit Kleidern und so weiter, sind die infiziert. Aber durch Waschen im Wasser kann man diese Bakterien entfernen. Und das wird hier gelehrt. Also diese Dinge müssen, sind unrein, aber sie müssen mit Wasser gereinigt werden, dann kann man sie nachher wieder verwenden. Und das, bevor man überhaupt die entdeckt hat. Vers 33, und jedes, oder eben Tongefäß, in welches eines von ihnen hineinfällt, alles darin ist, wird unrein sein, und es selbst sollt ihr zerbrechen. Ja. Ein Tongefäß, das eben so infiziert worden ist, durch die Bakterien von toten Tieren, durfte nicht mit Wasser gereinigt werden, sondern musste entsorgt werden, zerstört. Und das erklärt sich ganz einfach, weil die Tongefäße, die haben feine Poren und das Wasser, das infiziert ist durch solche gefährlichen Bakterien, dringt in die Poren ein. Durch Auswaschen eines Tongefäßes ist das eben nicht gereinigt. Und die Bibel sagt, dann muss man es zerstören. Aber auf der anderen Seite in 3. Mose 6 wird gesagt von einem Metallgefäß, das unrein geworden ist, es kann gescheuert werden und darf dann wieder verwendet werden. Und dort ist es klar, die Wände eines Metallgefäßes, die sind eben nicht so durchlässig wie ein Tongefäß und da gehen diese Bakterien nicht hinein. Durch Scheuern kann man es wirklich einwandfrei reinigen. Weiter, Vers 34, alle Speise, die gegessen wird, auf welche solches Wasser kommt, wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäß. Ist ja klar, das Wasser wird sofort verunreinigt durch die Bakterien eines toten Tieres. Muss man also wegtun. Vers 35. Übrigens, als ich zum ersten Mal in Afrika war, hab ich ein Glas getrunken und dann kam eine Fliege rein und hat mir das sofort das Glas ersetzt. Aber ich habe dann gelernt, wenn ich etwas mehr Afrika-Erfahrung habe, im zweiten Jahr, dann ist es eben so, dass man einfach die Fliege rausnimmt und das Wasser trotzdem trinkt. Und im dritten Jahr ist es dann so, dass man die Fliege rausnimmt, verschluckt und das Wasser weggießt. Ja, also wenn man das so machen würde, das wäre nicht ganz nach 3. Mose 11. Ja? Jetzt Vers 36. Vers 37, und wenn von ihrem Aas auf irgendwelchen Saatsamen fällt, der gesät wird, so ist er rein. Wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas auf denselben, so soll er euch unrein sein. Jetzt ist man völlig überrascht. Und plötzlich beim Saatsamen kein Problem. Ja, natürlich ist es kein Problem. Saatsamen ist so trocken, dass Bakterien ihn nicht infizieren. Kein Problem. Aber wenn man Samen wässert, in kürzester Zeit gibt es eine Katastrophe durch Infektion, wenn das in Kontakt gebracht wird mit solchen Bakterien. Also in jedem Detail sind die Aussagen der Bibel korrekt. Und jetzt muss man das vergleichen mit einem Papyrus über Medizin, den man aus der Zeit von Mose kennt. Und dieser Papyrus beschreibt zum Beispiel die damalige moderne Wissenschaft der Ägypter zur Zeit von Mose. Und da heißt es, wenn man graue Haare hat, dann soll man einreiben mit Klapperschlangenfett oder mit ein schwarzes Kalb, das man bearbeitet, um dann eben als Medikament zu verwenden. Dann wird auch gesagt, bestimmte Krankheiten, Wunden sollen behandelt werden, indem man Aas drauf tut, zum Beispiel Schweinsohren und so weiter. Dann auch Kot von Katze und Mensch. Also ideal, um Starkrampf zu bekommen, oder? Und andere Krankheiten. Das war die moderne Wissenschaft dieser Hochkultur Ägypten. Das war ja die führende Kultur damals. Aber Mose, der in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet war, Apostelgeschichte 7, übernimmt nichts davon. Und woher hat er diese Weisheit? Also der Kontrast der Weisheit Gottes auf dem Hintergrund dieser Torheit der Wissenschaft von damals ist umso eindrücklicher. Aber Mose schreibt in 5. Mose, können wir das kurz aufschlagen, Vier, Vers 6. Und so beobachtet und tut sie die Gebote Gottes. Denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Denn welche große Nation gibt es, die Götter hätte, welche ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und welche große Nation gibt es, die so gerechte Satzungen und Rechte hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Also Mose wusste, das ist alles tiefe Weisheit, was er da weitergab, aber es war nicht seine eigene Weisheit. Und das war auch nicht das, was er aus der Umwelt gelernt hatte, sondern es war durch Inspiration Gottes. Ja, jetzt gehen wir weiter zu 3. Mose 12. Da haben wir die Reinigungsvorschriften nach der Entbindung. Das ist genau das, was dann auch Maria umgesetzt hatte in Lukas 2. Nach der Geburt des Herrn Jesus war sie unrein und musste dann eben später zum Tempel, um ihr Reinigungsopfer darzubringen. Das wird hier beschrieben. Übrigens nicht ein Reinigungsopfer für das Kind, sondern für sich. Das drückte aus, sie war unrein. Aber das Kind, das sie geboren hatte, durch Jungfrauengeburt, das war heilig. Wie der Engel sagt in Lukas 1, das Heilige, das geboren werden wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Aber gerade diese Tatsache, die Frau nach der Geburt eines Kindes, eines Knaben, eines Mädchens, sie war unrein, das drückte eben die Problematik aus, dass Eltern unrein sind. Das wird hier eigentlich alttestamentlich so verdeutlicht. Und dann wird vorgeschrieben, 12 Vers 3, und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Also die kleinen Jungs mussten beschnitten werden. Übrigens nicht die Mädchen. Das ist eine ganz widerliche, törichte Sache, die in vielen Völkern noch heute praktiziert wird. Aber die Bibel kennt so etwas überhaupt nicht, aber die Beschneidung der Jungs. Und zwar, wie gesagt, am achten Tag. Man durfte es also nicht am vierten Tag machen. Und sollte es auch nicht machen, wenn die Jungs 10 Jahre alt sind, sondern am achten Tag. Nun ist es so, heute weiß man, dass Protrombin, das ist ein Gerinnungsstoff im Blut, der bewirkt, wenn wir uns verletzen, dass das Blut sich verdickt und so wird die Wunde verschlossen. Protrombin wird beim Baby nach der Geburt noch ganz wenig gebildet. Jeden Tag bekommt es mehr, geht das rauf und am achten Tag ist der höchste Punkt erreicht mit 110%. Und dann geht es runter auf 100. Und der gesunde Mensch hat dann eben 100% Protrombin fürs weitere Leben. Aber der achte Tag ist der ideale Tag für die Beschneidung, wo die Wundheilung am besten vor sich geht. Und wir sehen, früher wäre es sogar lebensgefährlich. Darum, wenn man ein Baby nach der Geburt verletzt, muss man ganz extrem aufpassen, dass die nicht verbluten. Aber Gott hat es so eingerichtet. Aber was hat das noch weiter zu bedeuten? Man hat ja festgestellt heute, dass jüdische Frauen ganz drastisch weniger Gebärmutterhalskrebs haben als nicht-jüdische Frauen. Und das hängt direkt damit zusammen, mit der Beschneidung zusammen, weil eben die Vorhaut ist natürlich eine natürliche Situation von Feuchtigkeit, die eben das Wachstum, die Entwicklung von Bakterien und Viren fördert. Und es gibt eine ganze Reihe von Viren, die eben Gebärmutterhalskrebs auslösen. Und das wird verhindert durch die Beschneidung. Auch das ist sehr, sehr eindrücklich. Und natürlich muss man sagen, man muss jetzt keine Angst haben, das sind ja Gebote, die Gott Israel gegeben hat, nicht der Menschheit. Und die Gemeinde ist ja nicht unter diesen Geboten. Also wir dürfen Schweinefleisch essen. Das sagt 1. Timotheus 4 ganz klar. Aber Gott hat Israel diese Gebote gegeben, auch die Beschneidung. Und man muss jetzt nicht Angst haben, also mit Hygiene kann man schon sehr, sehr viel erreichen, auch im Blick auf das Problem des Gebärmutterhalskrebses. Aber noch ein Punkt. In den muslimischen Ländern wird ja Beschneidung der Jungs auch ausgeübt. Ich war öfters in Tadschikistan und da habe ich gelernt, wie das so geht. Plötzlich so eines Tages, der Junge ist vielleicht 10 Jahre alt, kommt die Großmutter im Küchenmesser und dann wird das erledigt. Und die Jungs in dem Alter, die liegen eine ganze Woche herum und wimmern nur noch, die wollen nicht mehr spielen. Grässlich. Also wenn man da ein bisschen Schaden bekommt, wenn man später das Küchenmesser sieht, ist ja klar, oder? Aber am achten Tag, da bleibt absolut keine Erinnerung. Also über nicht im geringsten die Gefahr von einer seelischen Verletzung, wo man dann jahrelang zum Psychiater gehen müsste, regelmäßig. Ja, ist doch alles wunderbar, das so zu sehen, wie Gott das eingerichtet hat. Dann kommen wir zu 3. Mose 13. Es geht hier um die Diagnose bei Aussatz. Und zwar wurden hier die Priester angewiesen, wie man Aussatz unterscheiden kann von anderen Hautveränderungen. Wie genau erklärt, worauf man achten muss, mit der Tiefe der Hautveränderung, mit der Farbe. Dann wird auch erklärt, wenn es nicht klar ist, muss man die Person wieder einsperren. Das ist die Quarantäne. Das ist ein biblisches Prinzip. Bevor man die Quarantäne erfunden hat, irgendwo, spricht die Bibel darüber. Und dann muss man nach einigen Tagen wieder nachschauen, wie hat sich das verändert. Und die Bibel erklärt ganz genau, wie die Priester erkennen können, das ist Aussatz. Und wenn es wirklich Aussatz war, dann waren die Folgen sehr ernst. Die Person musste ausgeschlossen werden, außerhalb des Lagers leben, die Kleider zerreißen, den Bart verhüllen und immer wenn Menschen in die Nähe kamen, mussten sie rufen, unrein, unrein. Eine sehr harte Anweisung, aber das ist die Rettung für unzählige Menschenleben gewesen. Hätte man in Europa im Mittelalter diese Isolation schon eher praktiziert, man hätte Millionen von Menschen in Europa retten können vor dem Tod. Aber die Bibel hat diese Isolation der Aussätzigen schon längst gelehrt. Wichtig ist noch Folgendes. Jetzt, was bedeutet das Übertragen aufs Neue Testament? Nun, der Aussatz ist eigentlich ein Bild der Sünde. Die Krankheit ist ja schon drin im Körper und man sieht nichts. Und plötzlich bricht die Krankheit auf. Und dann entwickelt sie sich immer mehr über den ganzen Körper, bis sie schließlich zum Tod führt. Und so ist die Sünde etwas, wenn man ein Baby in den Händen trägt, dann hat man den Eindruck, das sei ein vollkommenes Wesen. Aber das Böse ist schon drin. Das wurde ja schon angedeutet in 3. Mose 12, die Mutter, die sich nach der Entbindung reinigen lassen muss. Und es ist drin und sehr bald können die Kinder, die kleinen Kinder nicht nur sagen, sondern ein paar Wörter und schon merkt man, wie der Aussatz rauskommt. Und entwickelt sich. Jetzt müssen wir natürlich sehen, hier geht es um das Volk Gottes, das erlöst ist aus Ägypten. Es geht also prinzipiell mal hier um das Bild des Volkes Gottes als Volk der Erlösten. Und jetzt bricht der Aussatz auf und der Aussätzige muss hinausgetan werden. Das ist ein alttestamentliches Vorbild auf die Gemeindezucht. Nach 1. Korinther 5, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist, das heißt vorehelichen Geschlechtsverkehr begangen oder Ehebruch, dann muss er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, bis er eben zur Einsicht kommt, zur Buße kommt und es wieder eine wirkliche Wiederherstellung gibt. Das wird eigentlich hier vorgeschattet mit diesem Kapitel. Dann kommt Kapitel 14, da werden ganz detaillierte Anweisungen gegeben, wenn jemand, der aussätzig war, geheilt worden ist, was dann zu geschehen hat. Ein Priester muss hinausgehen, muss ihn außerhalb des Lagers untersuchen und wenn er feststellt, tatsächlich, die Krankheit ist gewichen, dann wird er ins Lager hineingeführt und muss all diese Opfer und Vorschriften erfüllen, die da beschrieben werden. Ein so langes Kapitel, so detailliert. Aber wo findet man in der Bibel Heilung von Aussätzigen? Ja, aber das war kein Israelit. Naaman war ein Syrer. Der 2. Könige 5. Wo hat man noch ein Beispiel? Wie? Miriam. Und das ist gerade die einzige Israelitin, die aussätzig war, 4. Mose 12. Und dann nach 7 Tagen wurde die wieder gesund und wurde dann wieder aufgenommen. Dort hat man übrigens das Bild von einer Person, die ausgeschlossen worden ist und wieder in die Gemeinschaft aufgenommen wird. Aber das Volk Gottes ist nicht weitergegangen. Die haben gewartet, bis die Person zurückkommt. Also Ausschluss darf nie sein, endlich sind wir ihn los. Sondern Ausschluss muss das Ziel haben der Wiederherstellung. Und so haben wir also hier ein ganz interessantes Kapitel. Aber wo wurde das angewendet? Ja, es ist so, dass Aussatz eigentlich ist wie wenn man lebendig tot wäre. Und so war das klar. Also, wenn der Messias kommt und seine Zeichen tun wird, dann wird er Aussätzige heilen können. Und dann sehen wir in den Evangelien, zum Beispiel in Lukas 5, wie der Herr Jesus einem Aussätzigen begegnet. Schlagen wir kurz auf. In Markus 1 ist es der letzte Abschnitt. Also schon ganz am Anfang eines Dienstes ist das geschehen. In Lukas wird das in Kapitel 5 beschrieben. Vers 12. Ein Aussätziger kommt und sagt dem Herrn, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und der Herr sagt, ich will. Er reinigt ihn und sagt ihm in Vers 14, und er gebot ihm, es niemandem zu sagen, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Moses geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Der musste also nach Jerusalem gehen, dann außerhalb der Stadtmauer, musste er Kontakt aufnehmen mit der Priesterschaft in Jerusalem. Übrigens im Frauenvorhof, die rechte Kammer, rechts vorne, gab es so einen offenen kleinen Hof, das war die Leprakammer. Die war bereit für Aussätzige, die geheilt worden waren, die mussten dort sich vorbereiten, rasieren und all die Vorschriften erfüllen von 3. Mose 14. Aber die war so symbolisch da. Und jetzt, der Jesus heilt die und sagt, gehe nach Jerusalem, zeige ich dem Priester. Und der musste also von den spezialisierten Ärztepriestern untersucht werden. Und da war ja klar, der war ja schon registriert, dass er wirklich Aussatz hatte. Und jetzt ist klar, der ist wirklich geheilt worden. Das war medizinisch attestiert, diese Heilung. Und was war die Folge? Ja, da muss man sich überlegen, ist dieser Mann der Messias? Und jetzt schauen wir mal, was da kommt in Vers 17. Als nächste Geschichte. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte. Aus der Parallelstelle sieht man, das ist war in Kapernaum am See Genezareth. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzlehrer, welche aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Merkt man etwas? So überliest man manchmal die Bibel. Es steht, aus jedem Dorf in Galiläa, Nordisrael, aus jedem Dorf in Judäa, Südisrael, und aus der Hauptstadt Jerusalem. Das ist ein Aufmarsch von Rabbinern aus allen Städten Israels. Die kommen da an den See Genezareth. Was suchen die dort? Ja, die sind jetzt herausgefordert. Das könnte der Messias sein. Er hat einen Aussätzigen geheilt. Und jetzt hat man 3. Mose 14 endlich anwenden können. Und so war das also ein ganz, ganz spezielles Zeichen. Und darin liegt eben eine ganz besondere Bedeutung in diesen Kapiteln 13 und 14 in 3. Mose. Um zu zeigen, wie dramatisch eigentlich diese ganze Erfüllung war in den Evangelien. Später hat der Herr Jesus 10 Aussätzige geheilt. Und hat quasi eine Riesendelegation nochmals geschickt nach Jerusalem. Du musst nochmals, eine war ein Samariter. Aber die anderen 9. Geheilt, 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 geheilt. Bis 9, ja? Unglaublich. Und die Samariter hatten auch nie sowas erlebt. Und der musste ja auch gehen, sich bei den samaritanischen Priestern zeigen. Sensationell. Ja, das zu 3. Mose 13 und 14. Dann kommt 15. Reinigungsvorschriften nach Ausfluss aus den Geschlechtsorganen. Da haben wir ganz viele Anweisungen eben für Ritualbäder. Es geht in Vers 2 darum, wenn irgendein Mann an seinem Fleisch flüssig ist, so ist er unrein durch seinen Fluss. Und dann steht Vers 5, und wer sein Lager anrührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis an den Abend. Vers 6, und wer sich auf das Gerät setzt, worauf der Flüssig gesessen hat, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Also Vers 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 27 reden immer wieder von diesem Baden. Das sind die Ritualbäder im Judentum. Das ist also keine rabbinische Erfindung, sondern das ist Vorschrift aus der Tora. Zum Beispiel Vers 16 noch. Und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Er wird unrein sein bis an den Abend. Vers 19, und wenn eine Frau flüssig ist und ihr Fluss an ihrem Fleisch Blut ist, so soll sie 7 Tage in ihrer Unreinheit sein. Und so weiter. Also, ganz kompliziert diese Anordnungen, und man fragt sich, warum? Das ist ganz einfach, wenn man das auf den Punkt bringt. Irgendwelche Ausflüsse aus den Geschlechtsorganen verunreinigen. Beim Mann, bei der Frau, bei der Periode. Und so waren die Israeliten ständig in ihrem Alltag mit diesem Punkt konfrontiert, was aus uns hervorkommt. Und zwar aus der Quelle des Lebens. Das ist die Lebensquelle. Macht unrein. Und damit wollte Gott eben den Weg zum Evangelium bereiten und diesen tiefen Eindruck geben, wir Menschen, es war schön, dass wir das Leben weitergeben können. Oder? Eine neue Generation das Leben weitergeben können. Ist eine Aufgabe, die Gott den Menschen in der Schöpfung gegeben hat. Aber seit dem Sündenfall geht das nur unrein. Wir können nur einen Sünder zeugen und wir können nur einen Sünder gebären. Oder eine Sünderin. Und so hatten die Ritualbäder eben diese Aufgabe, dieses Grundprinzip des Evangeliums, dass eben der Mensch verdorben ist, eine sündige Natur hat, einzuprägen. Und damit die Sehnsucht nach dem Erlöser zu wecken. Natürlich ist das Ganze auch eine Hygienevorschrift. Dadurch, dass eben die Juden diese Ritualbäder praktiziert haben, und man hat übrigens viele in Israel ausgegraben aus der Zeit des Herrn, solche Bäder, das ganze Alltagsleben war gekennzeichnet von diesen Reinigungsbädern. Und das haben die Juden auch in Europa im Mittelalter praktiziert. Und als da die Zeit des Schwarzen Todes war, im 15. Jahrhundert, um 1450 herum, Pest, ein Drittel von Europa ist damals gestorben. Und die Europäer fanden sehr schnell heraus, wer die Ursache ist für diese Plage. Die Juden. Denn bei denen gab es nur so wenige Pestopfer. Also die haben die Brunnen vergiftet. Und in der Folge hat man etwa 1 Million Juden umgebracht in Europa. Wir haben nicht gewartet, bis die Nazis kommen. Aber warum hatten die Juden eben so wenig Opfer? Weil sie sich an all diese Hygienevorschriften gehalten haben. Ja, und jetzt gehen wir weiter zu 3. Mose 16. Das ist das Kapitel über den großen Versöhnungstag. Ein herrliches Kapitel. Das ist das zentrale Kapitel des 3. Buches Mose. Der Yom Kippur im Herbst, der größte Opfertag des ganzen Jahres. Und der in ganz besonderer Weise hinwies auf das Opfer des Herrn Jesus, der an einem Tag alle Ungerechtigkeiten wegnehmen sollte. Ich war, wir haben gesehen, im 1. Buch Mose, das Schlüsselkapitel, das die Wende brachte, das war 1. Mose 3, Sündenfall. Im 2. Buch Mose, das Schlüsselkapitel war 2. Mose 12, das Passa, das Blut des Lammes. Und in 3. Mose ist eben das Schlüsselkapitel 16, der Yom Kippur. Ein Opfer für ein ganzes Volk. Ich war, im 1. Buch Mose hat man schon, 1. Mose 4, das Opfer Abels. Ein Opfer für einen Menschen. Und da nun ein Opfer für eine Nation. Aber dann im Neuen Testament, 1. Johannes 2, Vers 1 sagt Johannes, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ein Opfer für die ganze Welt. Übrigens hat nichts zu tun mit Allversöhnung. Johannes war ja Apostel mit einem Auftrag speziell für die Juden. Galater 2 sagt das ganz klar. Johannes und Petrus sollten unter die Beschneidung gehen, Paulus speziell unter die Nationen. Und so sagt er, Jesus Christus ist das Opfer, die Sühnung für unsere Sünden. Aber nicht nur für die Gläubigen aus den Juden, sondern auch für alle aus der ganzen Welt. Aber ebenso ist dieser dieser Yom Kippur eine ganz besondere Vorausschattung auf das Opfer des Herrn Jesus. Und alle diese Handlungen haben im Detail tiefe symbolische Bedeutung im Blick auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Ja, und dann kommen wir zu Kapitel 17. Ich würde natürlich gerne auf Details eingehen, aber wir machen ja nur eine Übersicht, eine Einführung in das dritte Buch Mose. Dritte Mose 17, da haben wir Schlachtgesetze. Also, da wird vorgeschrieben, wie man die Tiere, die gegessen werden, schlachten soll. Und wie darauf geachtet werden muss, dass das Blut eben weggelassen wird. Vers 11. Denn die Seele des Fleisches, oder man kann übersetzen, Nefesh heißt auch Leben, einfach Leben. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure Seelen. Denn das Blut ist es, welches Sühnung tut durch das Leben. Da wird erklärt, eben beim Schlachten soll man das Blut ausfließen lassen, es mit Erde bedecken, aber es darf nicht als Genussmittel verwendet werden. Da bestätigt Gott die Anordnungen, die er schon Noah gegeben hat, für die ganze Menschheit. Und das wird nochmals bestätigt jetzt fürs Volk Israel. Das Blut sollte nicht ein alltägliches Genussmittel werden. Und dadurch, dass der Mensch eben das Blut, und auch Israel, das Blut nicht essen durfte, wurde eigentlich ausgedrückt, wir anerkennen, dass Gott der Geber des Lebens ist. Und Gott hat uns zwar erlaubt, wir dürfen Fleisch essen, aber wir können nicht einfach über das Leben verfügen. Wir tun es, weil Gott es uns erlaubt hat. Aber in Anerkennung, dass Gott der Geber des Lebens ist und wir nicht einfach darüber verfügen, lassen wir das Blut zur Erde fließen. Denn das Blut ist das Symbol des Lebens schlechthin. Wenn man das Blut von einem Körper trennt, ob das ein Tier ist oder ein Mensch, dann ist er tot. Das ist ein sicherer Tod. Und eine zweite Bedeutung, Gott sagt hier eben noch mehr. Er sagt, das Blut ist gegeben, um Sühnung zu bewirken. Also, da wurde auch ausgedrückt, Gott hat das Blut vorgesehen als das Mittel zur Errettung. Und darum wollen wir aus dem Blut nicht ein Genussmittel machen. In Ehrfurcht davor, dass Gott eben dieses Mittel benutzt, um uns durch das Blut des Messias zu erlösen eines Tages. Eine dritte Bedeutung ist natürlich die, ist einfach ein Gehorsamstest. Ich war, als Gott Adam und Eva erschaffen hatte, hat er ihnen, 1. Mose 1 am Schluss, die Erlaubnis gegeben, alle möglichen grünen Pflanzen zu essen. Sie waren Vegetarier. Alles dürft ihr haben, außer einen Baum dürft ihr nicht essen. Das war ein Gehorsamstest. Und später hat Gott durch Noah erlaubt, ihr dürft auch Fleisch essen, aber das Blut nicht. Das war ein Gehorsamstest. Und im Neuen Testament, Apostelgeschichte 15, wird ja auf dieser Besprechung der Apostel und Ältesten in Jerusalem, wird gesagt, das gilt auch für nichtjüdische Christen, dass sie kein Blut essen dürfen, dass sie sich davon enthalten sollen. Das ist nicht, weil sie etwa unter dem Gesetz vom Sinai wären, das Gott Israel gegeben hat, sondern weil das eben zurückgeht auf den Bund mit Noah, und der war geschlossen für die ganze, mit der ganzen Menschheit und sollte so lange gültig sein, wie die Erde besteht. Und darum gilt das auch im Neuen Testament noch. So einfach. Ja, und dann ist noch wichtig, eben 3. Mose 17 im Licht von Hebräer 9, Vers 22 zu lesen. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und übrigens, diesen Ausdruck, diesen Satz, findet man auch im Talmud. Also bereits im Judentum war das klar, eben aber aufgrund eben von der Belehrung der Tora über die Bedeutung des Blutes, dass es ohne Blut keine Vergebung gibt. Dann kommt Kapitel 18. Hier geht es um Reinheit in den sexuellen Beziehungen. Blutschande, Homosexualität, Sodomie wird ausdrücklich verboten. Also hier wird ganz im Detail beschrieben, bei welchen Verwandtschaftsgraden man nicht heiraten darf. Das deckt sich zum größten Teil auch mit der deutschen Gesetzgebung, aber nicht ganz überall. Also die deutsche Gesetzgebung ist in gewissen Fällen liberal, wo 3. Mose 18 das eine solche Beziehung nicht zulassen würde. Übrigens, die Frage vom Stammtisch, woher hatte Kain seine Frau? Die ist ja so zu beantworten. Am Anfang gab es unter den Nachkommen von Adam, es hatten ja noch andere Kinder, 1. Mose 5 sagt ja, Adam zeugte Söhne und Töchter. Und das während Jahrhunderten. Also am Anfang gab es Bruder-Schwester-Ehen. Und sogar später, noch Abraham hatte seine Halbschwester, Sarah, geheiratet. Das wäre aber absolut unmöglich nach 3. Mose 18. Aber es ist eben so, wenn das Erbgut noch nicht so degeneriert ist, dann führt das noch nicht zu Schäden bei den Nachkommen. Und so war das am Anfang möglich, aber mit dem Auszug aus Ägypten, nach strenger biblischer Chronologie, 606 vor Christus, das entspricht übrigens dem Ende der Jungsteinzeit in Europa, ist das absolut verboten. Und die Gefahr, dass es eben geschädigte Nachkommen gibt, ist dadurch sehr deutlich gegeben. Also Gott macht auch hier ganz klare Vorschriften, und auch Homosexualität wird als schlimmes Vergehen hier bezeichnet und im Neuen Testament wieder neu bestätigt, auch in Römer 1 und so weiter, als schwere Verirrung. Darum sehr aktuell auch für heute. Und auch Sodomie, das ist ja etwas, was auch, das ist jetzt vom Schrecklichsten, was man sich vorstellen kann, was aber auch in unserer Gesellschaft praktiziert wird. Also Verkehr mit Tieren. Und heute noch sehr verdeckt, aber so wie sich die Moral immer mehr, wie die Moral immer mehr zerstört und zersetzt wird, ist das alles noch eine Frage, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt ja heute auch schon die Stimmen, Pädophilie ist immer noch in unserer Gesellschaft verworfen, aber Homosexualität, wehe, wer dagegen spricht, der kommt jetzt dran. Pädophilie noch nicht. Aber da gibt es auch Stimmen, die eben dafür lobbyieren und sagen, ja, warum soll das eine Sünde sein, wenn es freiwillig ist? Und so geht das weiter. Aber wir lernen hier, wie Gott über diese Dinge denkt. 3. Mose 19, da geht es ganz allgemein um Reinheit in den zwischenmenschlichen Beziehungen und in der Beziehung zu Gott. Wird ganz detailliert über das Verhalten der Menschen untereinander im Volk Gottes, im Volk Israel, gesprochen. Dann 3. Mose 20, Warnung vor der Verunreinigung durch besondere Sünden wie Götzendienst, Okkultismus, sexuelle Perversion. Okkultismus wird auch schon angesprochen in Kapitel 19. Alles Dinge, die in unserer Gesellschaft, ganz besonders durch die New Age-Bewegung ab den 60er Jahren, so eine gewaltige Verbreitung gefunden haben. Dann 3. Mose 21 bis 22, da gibt es noch spezielle Reinheitsvorschriften für die Priester. Gott will ein reines Volk, das inmitten von Völkern leben sollte, die eben solche Dinge, vor denen hier gewarnt wird, praktizierten. Und so ist das himmlische Volk Gottes heute eben auch dazu bestimmt, eben ein reines Leben zu führen inmitten einer Gesellschaft, die in diesen Dingen, vor denen hier gewarnt wird, leben. Und darum die Begriffe Heiligen, Heiligsein, Heiligtum, Heiligkeit, die sind so wichtig in diesem Buch. Und dann kommen wir zum letzten Abschnitt, Gemeinschaft mit Gott zu festgesetzten Zeiten. 3. Mose 23, da wird der Sabbat für Israel vorgestellt und die sieben Feste des Herrn. Das erste ist das Passafest, das sich erfüllt hat in dem Herrn Jesus, der unser Passa ist, nach 1. Korinther 5, Vers 7. Dann das Fest der ungesäuerten Brote, das nach 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8 bedeutet, wir sollen eben Gottesdienst feiern, Festfeier halten, ohne Sünde in unserem Leben stehen zu lassen. Genauso wie die Israeliten jeweils für das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote allen Sauerteig aus den Häusern entfernen mussten, so müssen wir ständig allen Sauerteig in unserem Leben entfernen, damit wir wirklichen Gottesdienst feiern können. Dann das nächste Fest ist Shavuot, das Wochenfest, das entspricht dem Pfingstfest. Und da musste man eben ein Speisopfer machen, 3. Mose 2, Vers 11, wo Sauerteig drin war. Und dieses Brot musste man zum Tempel bringen. Und das kam nicht auf den Altar, es war kein Bild von dem Herrn Jesus, sondern von der Gemeinde. Das Brot, ein Leib. Ja? Wie das Neue Testament sagt, die Gemeinde ist ein Leib, oder 1. Korinther 10, ein Brot, ein Leib sind wir die vielen. Denn wir nehmen alle teil an dem einen Brote. Und dieses Brot musste man also zum Tempel bringen. Das war ein Bild der Gemeinde. Aber jetzt aufgepasst, wenn man das Brot backt, dann wird die Wirkung des Sauerteigs zum Stillstand gebracht. Und so wissen wir als Gläubige, natürlich ist das Böse, der Sauerteig, noch in uns. Die Sünde in uns. Aber wir sind nicht mehr der Sünde ausgeliefert. Wir sind frei. Eben denn durch das Opfer des Herrn Jesus, dargestellt durch das Feuer im Ofen, wird die Wirksamkeit des Sauerteigs gestoppt. Ja, und so haben alle diese Feste eine prophetische Bedeutung. Ausgerechnet das Pfingstfest fiel zusammen mit dem Pfingsttag Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist die Gläubigen, die Erlösten zu einem Leib, zu einem Brot vereinigte. Aber auch die weiteren Feste haben eine symbolische Bedeutung, eine prophetische Bedeutung. Das Posaunenhallfest, das war eigentlich das Neujahrsfest. Das ist im Judentum Rosh Hashanah, Neujahr. Da muss man den ganzen Tag Schofarhörner blasen. Und man erinnert sich dann im Judentum daran, das Horn ist ein Bild der Macht und Stärke. Das merkt man, wenn man ein Schofarhorn so über den Kopf schlägt, ja? Und es ist gebeugt. Das drückt aus, wir beugen uns unter Gottes Autorität. Und der 1.7., das war der 1. Tischri, das war der Neujahrstag bei der Schöpfung. Israel hatte zuerst einen Kalender, immer ab der Schöpfung, ab 1. Tischri. Also Gott hat die Welt im Herbst geschaffen. Aber dann, als der Auszug in Ägypten kam im Frühjahr, dann hat Gott gesagt, dieser Monat soll euch der erste der Monate sein. Und so haben sie einen neuen Kalender bekommen, den Kalender der Erlösung. Und den anderen hat man weitergeführt. Also Israel hat zwei Kalender, die parallel geführt werden. Und darum dieser 1.7., 1. Tischri, das ist der Neujahrstag, eben zurückgehend auf die Schöpfung. Und so sagt man im Judentum, das Schofarhorn erinnert uns daran, dass wir uns unter die Autorität Gottes als König beugen, der König der Schöpfung ist. Ja, es gibt noch mehr, aber wir sind am Ende mit der Zeit für 3. Mose. Es kommt noch der Versöhnungstag dazu und das Laubhüttenfest. Ein Hinweis auf die Freude im tausendjährigen Reich. In 3. Mose 24 wird besondere Anweisung gegeben für den siebenarmigen Leuchter und die Schaubrote. Und da kommt eine Geschichte hinein. Ein Mann, ein junger Mann aus dem Stamm Dan lästert Gottes Namen und muss hingerichtet werden. Das ist eigentlich der krasse Gegensatz eben zu dieser Gemeinschaft mit Gott und die Wertschätzung für das Opfer, das Gott gibt, die Lästerung des Namens Gottes. Und dann Kapitel 25, da geht es um das Sabbatjahr. Jedes siebte Jahr soll der Acker brach liegen. Und das Jubeljahr, alle 7 mal 7 Jahre, soll noch ein zusätzliches Brachjahr eingefügt werden. Das ist eine wunderbare Einrichtung, die über jeglichem Kapitalismus und Kommunismus steht. In Israel hatte jede Familie Grundeigentum. Also was die Kommunisten sagen, Eigentum ist Diebstahl, das ist eine Lüge. Gott will Privateigentum und er schützt es auch durch die 10 Gebote. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren deines Nächsten. Gott will Privateigentum. Aber durch Missernte, durch Krankheit und so weiter konnte es ja sein, dass jemand sein Besitztum verkaufen musste. Und so konnten andere eben Besitz an Besitz reihen und konnten Großgrundbesitzer werden. Aber weh! Nach 49 Jahren kam das Jubeljahr und da mussten alle aufgekauften Gebiete wieder an die ursprünglichen Familien zurückgegeben werden. Dadurch wurde verhindert, dass es zu übermäßigem Großgrundbesitz kam. Der war reguliert. Und es war auch verhindert, dass nicht ein Proletariat entsteht. Eine verarmte Masse, die eben in Zinsschulden geknechtet ist und nicht mehr rauskommt. Nein, nach 50 Jahren kam es wieder zurück an die ursprünglichen Familien. Wunderbare Einrichtung, wie Gott also über Kommunismus und über dem brutalen Kapitalismus steht. Und schließlich, 3. Mose 26, Segen und Fluch wird angekündigt. Segen für Gehorsam Gott gegenüber, Fluch für Ungehorsam. Und diese Worte haben sich schrecklich in der Geschichte Israels erfüllt. Gerade in der Verwüstung des Landes und der Zerstreuung der Juden unter alle Nationen. Man denke an 3. Mose 26, Vers 32 und folgende. Und jetzt schließe ich ab. Dann kommt noch Kapitel 27, Angaben über Gelübde, Gaben und Zehnten. Übrigens das mit dem Zehnten. Habe ich gerade gestern einen Jugendabend gehalten, da haben wir über wahre Jüngerschaft gesprochen und auch über das Verhältnis zum Geld. Und dann habe ich so ein bisschen gefragt, wie Sie das so sehen mit dem Zehnten. Aber die waren sich eigentlich schon im Klaren, dass man kann auch mehr geben. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, oder auch weniger. Ja, natürlich. Ich habe gesagt, nein, das ist völlig falsch. Wir müssen das so sehen. Uns gehört gar nichts. Gott gehört unser ganzer Besitz. Aber wir sind Verwalter. Und also mit dem Zehnten im Alten Testament, das stimmt sowieso nicht. Es gab nämlich mehrere Zehntenabgaben. Mein Buch, der Messias im Tempel, erkläre ich das im Detail. Und wenn man alle diese Abgaben, auch Erstlingsabgaben und so weiter zusammenrechnet, bedeutet das etwa eine Steuerbelastung für die ländlichen Gebiete von etwa 40%. Aber das entspricht ja so ungefähr den Steuern, die man in einem Staat bezahlt. Also ihr seid ja besondere Spezialisten da in Deutschland. Ja, und aber eben das war Abgabe für Gott, aber es war gleichzeitig eben auch die Steuern, und Gott hat das alles wunderbar eingerichtet, eben dass dieses Volk Gottes als Staat Gottes funktionieren konnte, aber eben in Gerechtigkeit und Heiligkeit. So, heute Nachmittag 4. Mose.